Wie kommt man auf diese Idee, als Ex-Fußballprofi ein Buch zu schreiben?
Ja, die Idee ist eigentlich mehr oder weniger aus dem Zufall heraus entstanden, denn die Autorin Leni Rempe, die hat zum damaligen Zeitpunkt ihr erstes Buch veröffentlicht gehabt, ferngesteuert, und hatte mich eingeladen zu einer Lesung. Und da ich die Anfrage nicht unbeantwortet lassen wollte, aber nicht konnte zu diesem Zeitpunkt, habe ich ihr abgesagt. Und da war sie irgendwie so begeistert von, dass ich abgesagt habe. Also nicht, dass ich nicht konnte, sondern einfach, dass ich mich zurückgemeldet hatte, weil sie die so ganz wirr einfach rausgeschickt hatte, die Einladung, dass ich... dass wir dann in Kontakt getreten sind, haben ein paar Mal hin und her geschrieben, und ja, da hatte sich schon ein bisschen was wie eine leichte Freundschaft entwickelt, und da ist dann einfach durch unsere gemeinsamen Interessen auch zum Fußball und die Schreiberei, die ich auch immer sehr interessant fand, früher schon, einfach die gemeinsame Idee entstanden, doch einfach mal meine sportliche Karriere einfach mal zu Papier zu bringen.
Bevor wir in das Buch noch weiter einsteigen, natürlich zuerst zu Ihnen, zu Ihrer Biografie. Ich habe gelesen, Sie sind mit 16 schon Fußballprofi geworden. Warum Fußball?
Oh, ich glaube, das ist ganz leicht erklärt. Mein Vater war damals ein sehr, sehr guter Fußballer. Unsere ganze Familie ist Fußball. Mein Bruder spielt Fußball, meine Nichte spielt mittlerweile Fußball. Und ich bin da irgendwie reingeboren worden, als kleines Mädchen mitgenommen worden von meinem Bruder zu seinen Kumpels auf dem Fußballplatz. Und da lag das nicht allzu fern, dass ich da auch in einen Verein gehen werde. Und ja, dass das natürlich dann so einen Lauf nimmt, da haben wir anfangs dann nicht mit gerechnet. Aber ja, umso schöner war es dann.
Ich denke mal, der Höhepunkt war dann bei Ihnen in der sportlichen Karriere dann der Meistertitel mit Turbine Potsdam 2011, 2012. Was war das für ein Moment, oder war es überhaupt der Höhepunkt?
Ja, es gibt sicherlich mehrere, viele schöne Erlebnisse. Anderer Höhepunkt neben der Meisterschaft war definitiv 2004, der Gewinn der Weltmeisterschaft in Thailand. Ja, das sind Momente, die kann man, glaube ich, im Nachhinein gar nicht mehr so in Worte fassen, und auch in dem Moment nicht, wo man da steht und diese Titel dann einfach gewinnt. Aber es ist einfach eine riesen Anerkennung dafür, wie viel Zeit und wie viel Kraft man in sowas investiert. Und wenn das mit Erfolg gekrönt ist, dann ist das einfach, ich glaube, das weiß jeder Sportler für sich, einfach einzigartig. Und da genießt man einfach den Moment, in dem man sich befindet. Nur leider ist im Sport eben auch, dass Erfolg sehr, sehr schnell vergänglich ist und man schon am nächsten Tag eigentlich wieder auf die nächsten Aufgaben schaut.
Sie haben es gerade gesagt, man genießt die Titel, aber ich glaube, es gibt so unterschiedliche Sportlertypen. Manche spielen Sport ja, um wirklich den Erfolg zu haben, und wenn sie vielleicht auch keine Meisterschaft gewonnen haben, sagen sie, es war nicht die Sportlerkarriere. Und es gibt vielleicht den anderen Typ, die machen Sport aus Liebe zum Spiel, weil sie in einem Flow sind, und ganz egal, ob sie im Finale stehen oder nicht, sie bekommen einfach durch den sportlichen Wettkampf ihre Befriedigung. Was für ein Typ sind Sie da?
Ich glaube, die zweiteren Typen, die Sie jetzt angesprochen haben, betrifft vielleicht eher so die Einzelsportler, weil in einem Team ist es natürlich schon so, dass man einfach so ein gemeinsames Ziel hat, und wenn man das dann mal gerade aus den Augen verliert, dann sind aber eben noch 10 andere, sag ich mal, da oder mehr, die einfach neben einem stehen und das Ziel weiterverfolgen, und dann wird man da auch, das ist der Vorteil, glaube ich, am Mannschaftssport mitgerissen. Ich bin definitiv ersterer Typ, also ich habe eigentlich einen Mix aus beiden. Also Frauenfußball kann man eben nur wirklich aus Leidenschaft spielen und aus Liebe zu diesem Sport, weil er einfach, sage ich mal, finanziell nicht das abwirft, dass es auch nur ein Beruf sein könnte, sondern eher eine Berufung. Und trotz alledem war ich immer sehr, sehr ehrgeizig und hätte mir jetzt Fußball spielen, zumindest Frauenfußball, bei diesem hohen Aufwand und, ich sag mal, dieser minimalen Entschädigung nicht vorstellen können, einfach nur aus Spaß zu spielen, sondern da möchte man dann auch einfach, glaube ich, für den Aufwand, den man betreibt, möchte man dann auch einfach den Erfolg einfahren, damit man da auch einfach so die Befriedigung drin hat.
Wie muss ich mir denn so einen Alltag als Profifußballerin in Deutschland vorstellen? In Ihrer Karriere, Sie sind ja an vielen Stationen gewesen, in Hamburg, Köln, Potsdam. Wie läuft es dort ab? Tut der Verein einem dann die Wohnung suchen? Man geht jeden Tag ins Training, man kann davon gut leben. Wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist, aufgrund der vielen Stationen, die ich nun mal hatte, habe ich auch viele verschiedene Einblicke bekommen. Also es ist definitiv von Verein zu Verein unterschiedlich. Also ich habe angefangen im Verein damals beim SC 07 Bad Neuner. Da waren wir fernab von dem, dass man A, davon leben konnte oder B, irgendwie Wohnungen gesucht werden oder sich da Sponsoren aufgetan haben. Wenn ich jetzt den Vergleich, das ist wahrscheinlich der krasseste Vergleich, mit Turbine Potsdam nehme, die wirklich absolut führend sind, glaube ich, nach wie vor im Frauenfußball, was das Komplette drumherum angeht, ist es einfach so, dass der Tagesablauf schon da lag, wie auch im Herrenbereich, denke ich, dass da 2 bis 3 Mal trainiert wird am Tag. Man ist Vollzeitfußballerin und wenn man da jetzt wie ich aus Köln hinwechselt, dann kriegt man da eine Wohnung zur Verfügung gestellt, ein Auto zur Verfügung gestellt und eben einen entsprechenden Lohn, dass man nichts anderes mehr machen muss und sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann.
Aber das heißt dann, wenn man bei einem, sagen wir mal, nicht so solventen Verein ist und dann hat man 3 Mal am Tag Training und man kann davon nicht richtig leben, dann muss man daneben noch arbeiten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, dann hat man erstmal schlecht verhandelt. Und also es gibt ganz viele, die studieren eben daneben, weil man eben klar Geld bekommt. Im einen Verein eben mehr, im anderen weniger. Und dann kann man natürlich den Luxus besitzen, daneben her zu studieren, weil man finanziell vielleicht abgesichert ist. Und trotz alledem reicht es nicht, dass man ausgesorgt hat, wenn man nach 15 Jahren aufhört, sondern man sollte schon eine Ausbildung neben dem Sport machen, damit man später dann einfach ganz normal ins Berufsleben auch einsteigen kann.
Was bei mir völlig untergegangen ist, dass Sie auch Weltmeisterin geworden sind, mit dem Deutschen Fußballbund, nehme ich an. Was war das für eine Zeit und wie unterscheidet sich sozusagen die Fußballfrauenmannschaft zum Vereinsleben in der Bundesliga?
Naja, nun ist es ja so, dass, wenn ich jetzt immer, den Vergleich Turbine Potsdam nehme, dann ist man einfach mit diesen Spielerinnen, mit den Mannschaftskolleginnen, also ich habe immer gesagt, ich sehe die mehr als meine eigene Familie und das ist wie so eine, wie so ein Familienersatz. Die sieht man jeden Tag, mit denen verbringt man ganz viel Zeit am Tag, mit denen teilt man ja Kabine, Dusche, das ist ja einfach ein ganz enges Zusammenleben auch und dann eben auch den sportlichen Erfolg oder auch Misserfolg, wo sich natürlich auch unterschiedliche Gesichter zeigen. Also man lernt da schon die Menschen auch privat und eben sportlich sehr gut kennen. In der Nationalmannschaft ist es so, da trifft man sich, wenn es jetzt auf so Turniere zugeht, dann natürlich auch öfter im Monat, aber es ist immer eine begrenzte Zeit im Jahr. Es sind immer 2, 3, 4 Tage am Stück und es ist, einmal im Monat. Und da ist es schon wesentlich schwieriger so zu funktionieren wie im Verein, weil man eben gar nicht den Mensch so persönlich so gut kennt. Und es dann natürlich auch schwierig ist, den einen oder anderen dann wirklich einschätzen zu können, auch wie er vielleicht mit Misserfolgen umgeht oder mit Erfolg. Und das Zusammenleben, Spielen ist natürlich dann, gestaltet sich ein wenig schwieriger.
Kommen wir jetzt mal zu Ihrem Buch, das nennt sich Nachspielzeit, jede Minute zählt. Im Pressetext habe ich gelesen, dort geht es auch um die Schattenseiten im Fußballgeschäft. Mhm. Was sind die Schattenseiten?
Als Schattenseiten habe ich in dem Buch dargestellt, einmal natürlich auch den Teil, wie es generell, läuft, dass wenn man eine gute Spielerin ist, dass man auch sehr angesagt ist bei Vereinen, gerade auch beim DFB, und dass die aber auch genauso schnell die Leute wieder aussortieren auf eine Art und Weise, wo meiner Meinung nach nicht genug auch auf den Mensch eingegangen wird, sondern einfach, bist nicht mehr zu gebrauchen und weg bist du, ist für mich, gerade weil sich der Frauenfußball vom Männerfußball so unterscheidet, nicht gerade die feinste Art. Und dann eben auch die Seiten, wie sie im ganz normalen Berufsleben auch sind. Ich denke, diese ganzen psychischen Erkrankungen wie Ängste, Burnout, das gibt es in jedem Berufszweig. Und ich wollte einfach mal klar machen, dass es ein Irrglaube ist, der Menschen draußen zu denken, dass eine Person, die in der Öffentlichkeit steht oder im Sport sehr erfolgreich ist, gleichzeitig auch glücklich sein muss. Und ich denke, wir alle wissen, wie hoch der Druck teilweise heute in unserer Gesellschaft ist und dass das gerade im Sport natürlich massive Auswirkungen auf den Mensch, auf die Psyche, auf das Wohlbefinden des Menschen haben kann. Das ist, denke ich, ganz, ganz klar und das habe ich in meinem Buch an meiner eigenen Person ganz klar zum Ausdruck gebracht.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo Sie das herausgestellt haben in dem Buch?
Ja, also ich habe einmal mein Umgang mit dem Druck oder die Auswirkungen, sage ich mal, des Drucks, die aufkamen, natürlich auch geprägt durch private Erlebnisse, die man gemacht hat. Aber ich denke, diese ganze Kombination, die da zusammengekommen ist, wie die sich bei mir geäußert hat, bei mir waren es wirklich gravierende Ängste, die ich entwickelt habe. Und dann natürlich auch Erfahrungen, die ich gemacht habe in verschiedenen Vereinen, wo man erst vielleicht sehr, sehr angesehen war über viele Jahre und dann private Entscheidungen getroffen worden sind seitens Trainern oder Trainerinnen, die einfach dann danach entschieden haben, mit wem sie ihre Freizeit verbringen und nicht, wie die Sportlerin ist die gut oder können wir die gebrauchen, sondern es wurde einfach nicht mehr sportlich bewertet, sondern eben privat und im Frauenfußball habe ich dann leider die Erfahrung gemacht, dass es manchmal wichtiger ist, mit der Trainerin ins Kino zu gehen, als Leistung beim Training zu bringen, damit man am Sonntag auch aufgestellt wird.
Das klingt schon ein bisschen absurd, wenn das ja, wenn man da dreimal am Tag trainiert, aber anscheinend sind die 2 Stunden, die man am Abend mit der Trainerin verbringt, vielleicht entscheidender.
Ja, das ist absurd, trifft es da wahrscheinlich sehr gut. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Erfahrung aus einem Verein und beim DFB, da ist es auch nicht großartig anders gelaufen. Es betrifft viele, viele Frauen auch, ne, die im Frauenfußball waren und eine Zeit lang wirklich angesagt waren und meiner Meinung nach auch Leistungsträgerin, nicht nur für den Verein, sondern auch für Deutschland waren. Und dann ist das natürlich, sind das Sachen, die wahrscheinlich auch im Männerbereich ablaufen, die aber nie so ans Tageslicht kommen. Und ich habe mir einfach nach dieser ganzen langen Zeit einfach auch gesagt, dass das Dinge sind, die vielleicht dann auch mal interessieren und nicht immer nur der sportliche Erfolg, sondern auch eben was diese Sportlerwelt dann auch noch mit sich bringt.
Sie haben es vorhin angesprochen, Frauenfußball unterscheidet sich vom Männerfußball. Inwiefern?
Also ich bin der Meinung, dass ich mag den Vergleich eigentlich grundsätzlich gar nicht, Männerfußball und Frauenfußball, weil für mich sind das 2 verschiedene Sportarten. Der Frauenfußball ist und bleibt meiner Meinung nach eine Randsportart. Die Medien oder auch die Sponsoren und all das, was einfach dazugehört, um eine Sportart publik zu machen, die ist einfach, das hat sich einfach nicht durchgesetzt in den letzten Jahren. Wir hatten einen riesen Boom mit der WM im eigenen Land damals, aber ansonsten ist das Interesse am Frauenfußball ja gleichbleibend schwach, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und drum denke ich, auch weil es finanziell absolut nicht in eine Gehaltsspalte passt, sollte man die beiden Sportarten gar nicht miteinander vergleichen. Es ist natürlich beides Fußball, aber ich denke, die Rahmenbedingungen sind einfach so unterschiedlich, dass man das nicht miteinander vergleichen kann. Und ich denke, das Hauptaugenmerk liegt eigentlich bei allen darin, einmal, wie sieht so ein Spiel aus bei den Männern, wie sieht ein Spiel aus bei den Frauen? Es sieht einfach unterschiedlich aus, aber einfach auch die Gehaltsspalte, die so unterschiedlich ist. Also unterschiedlicher geht's, glaube ich, nicht.
Aber Sie hatten das jetzt nicht gemeint, sozusagen im Unterschied mit dem menschlichen Umgang untereinander jetzt im Frauenteam oder im Männerteam?
Also ich kann das ja jetzt nicht einfach was sagen von dem, was ich nicht weiß. Ich habe ja nicht in der Männermannschaft gespielt, aber ich habe bei den Jungs gespielt und das bis ich 15 war. Und wenn ich die Jungs von früher, bei denen ich gespielt habe, vergleiche mit den Mädels, wo ich dann ein Jahr Mädchen gespielt habe, vergleiche, dann geht es natürlich bei den Jungs ein bisschen anders zu. Ne? Und man kennt es eben auch so privat aus dem Freundeskreis. Man weiß, wenn man sich mit 5 Mädels trifft, dann ist das Geratsche größer, als wenn ich mich mit 5 Jungs treffe. Und ich glaube schon, dass es im Frauenfußball, dass wir ein bisschen nachtragender sind als Frauen oder wenn da Streitereien sind, dass da eben einfach die Jungs gehen, vielleicht gemeinsam Bier trinken, dann ist die Sache erledigt. Das ist im Frauenbereich natürlich deutlich schwieriger. Und aus meiner Erfahrung, ich weiß eben, ja, dass viele ja auch untereinander sehr gut befreundet sind im Frauenbereich oder vielleicht auch mehr als befreundet. Und wenn man dann natürlich mit einer Streit hat, dann hat man mit der anderen auch Streit. Und ja, das sorgt natürlich für Konflikte innerhalb einer Mannschaft.
Ja, ich glaube, Sie wollten auch so ein bisschen in dem Buch ja mit Vorurteilen oder Klischees vielleicht ein bisschen aufräumen, aber so ein Klischee, das sich ja schon so hartnäckig hält, sage ich mal, beim Frauenfußball, ist so irgendwie die Fußballprofi mit den kurzen Haaren und in einer Beziehung mit einer anderen Spielerin im Verein. Ist es so das, was Sie da auch bestätigen? Oder ist es
also, ich kann bestätigen, dass es viele Pärchen gibt. Ich kann aber auch bestätigen, dass es da nicht nur um die Frisur geht, sondern es gibt auch Frauen, die mit Frauen zusammen sind, die haben lange Haare. Aber ja, das ist kein Klischee, ne? Das ist die reine Wahrheit. Also ich habe da ja, sage ich mal, nicht nur einen Verein, aus dem ich da berichten kann, sondern eben 5, 6 verschiedene Vereine und dass es da innerhalb der Mannschaft Pärchen gab oder generell vielleicht Mitspielerinnen von mir an Frauen oder eher an Frauen interessiert als an Männern, das ist kein Geheimnis und ich finde auch einfach, dass man daraus gar kein Tabuthema oder irgendein Klischee machen sollte, sondern das ist der Fakt und da kann man, glaube ich, offen mit umgehen. Wir leben im 20. Jahrhundert und
im 21.
Im 21. mittlerweile, da kann man ja, kann man offen mit umgehen und das sollte man auch in jeder Männersportart tun.
Jetzt hatten Sie erzählt, dass Sie in Ihrer Karriere auch mit vielen Ängsten zu tun hatten. Was hätten Sie sich denn jetzt rückblickend gewünscht, wie man mit Ihnen umgegangen wäre im besten Fall? Oder dass Sie haben erzählt, man wird schnell hochgepusht, aber genauso schnell wieder fallen gelassen. Was haben Sie da für Vorschläge? Was braucht es? Was braucht man da, dass zukünftige Generationen nicht da genauso darunter leiden?
Also klar, sicherlich ist es natürlich auch immer ein bisschen typenabhängig. Ne? Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, Mädels und auch Jungs, die sind jahrelang einem enormen Druck ausgesetzt und werden mit Erfolgen und Misserfolgen konfrontiert und dazu vielleicht auch noch mit privaten Problemen. Ja, die stecken das weg. Die sind da wirklich, ja, wie man so salopp immer sagt, hart im Nehmen. Und dann gibt's eben natürlich auch den sensibleren Typ, der dann definitiv auf mich zutrifft, auch wenn man das nach außen immer nicht gedacht hat. Ich denke, dass es im Nachhinein betrachtet natürlich auch ja, ein bisschen eigenverschulden ist, denn ich bin schon nach außen hin immer der Typ gewesen, der alles, glaube ich, im Griff zu haben schien und ja, habe mich eher so ein bisschen distanziert auch gegeben, was natürlich ja heute mit dem Wissen, was ich auch über mich selber habe, ja ein totaler Selbstschutz war. Was ich einfach raten kann, ist einfach, dass man früh genug einfach, wenn es in diese Erfolgssparte geht oder wenn es um diesen Wettkampf geht und dieses Professionalisieren in den Vereinen auch einfach geschaut wird, dass ja da auch psychologische oder mentale Betreuung einfach seitens der Vereine stattfindet.
Jetzt packen Sie ja da auch, sag ich mal, einfach gewisse Dinge an, sprechen Sie da an, offen auch über den DFB und Ihre Ex-Vereine. Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf Ihr Buch bisher?
Ja, wie generell, glaube ich, auch nach 90 Minuten Spiel sonntags gespalten. Ich muss dazu sagen, dass ich ja sehr kritikfähig bin. Ich mag Kritik, wenn sie konstruktiv ist. Es gibt natürlich auch die übliche Sonntagskritik, oh, war das wieder alles scheiße, ja was denn, und dann kommt nichts weiter. Ich glaube, das weiß man dann mittlerweile auch oder nach einer gewissen Zeit einzuschätzen, was man da für bare Münzen nehmen kann und was nicht, aber was die Reaktion speziell aufs Buch, es gibt viele, viele Menschen, die gesagt haben, toll, waren auch sehr überrascht, weil man vielleicht auch gerade diese Ängste und auch ja diese Dinge, die passiert sind, gar nicht erahnt hätte hinter dem Frauenfußball, aber schon mal gar nicht hinter mir. Und dann gibt's natürlich auch Kritiker, die geäußert haben, dass man das vielleicht so nicht machen darf. Den DFB vielleicht in ein Licht drücken, was jetzt nicht nur positiv ist. Oder eine Trainerin jetzt in so ein Licht zu rücken, was nicht, wo sie halt nicht nur glänzt, wie sie es vielleicht vor der Kamera tut. Aber ja, das ist, ich denke, das ist eine freie Entscheidung, ne? Das ist halt auch Meinungsfreiheit und natürlich beruht das ja auch auf Dingen, die tatsächlich passiert sind und die dann so immer weiter hinter den Berg zu halten, habe ich nicht als den richtigen Ansatz gesehen.
Man erlebt es ja jetzt zum Beispiel auch im Männerfußball, war ja mit das Outing von Thomas Hitzlsperger und jetzt auch Mertesacker, der erzählt hat, dass er sich eigentlich in der Kabine immer fast übergeben musste vor dem ganzen Druck. Sind Sie jetzt, was den Frauenfußball betrifft, die Erste, die über sowas öffentlich spricht beziehungsweise schreibt? Oder erwarten Sie da auch in Zukunft, dass da jetzt mehr kommt einfach?
Ja, ich glaube, wie in vielen Dingen habe ich da zumindest, was den Frauenfußball angeht, so eine Vorreiterposition angenommen. Dass generell vielleicht, um jetzt das Thema nochmal Homosexualität aufzugreifen, haben sich ja schon Spielerinnen auch, ich finde das Wort immer so blöd, weil ich finde, das passt nicht mehr in unsere Zeit, aber ich verwende es jetzt mal, geoutet haben. Ich finde das traurig, dass man sich outen muss, weil keiner outet sich als heterosexuell. Warum muss man es dann machen, wenn man homosexuell ist oder bisexuell? Finde ich persönlich Schwachsinn, wird aber ja einfach in unserer Gesellschaft noch so gemacht. Und da gab es schon viele Frauen, die das ja einfach vor mir gemacht haben. Jüngstes Beispiel ja jetzt die Eheschließung beim FC Bayern von den zwei Mädels, mit denen ich beide in Jena gespielt habe. Finde ich klasse, dass das so öffentlich getragen wird. Hätte nämlich ein Männerprofi geheiratet, hätte es auch in der Zeitung gestanden. Aber was natürlich gerade diese Ängste und der Druck und auch diese Dinge, die vielleicht nicht so schön ablaufen, angeht, hat sich da so noch niemand, der Öffentlichkeit anvertraut. Was ich aber ganz wichtig finde und ich einfach auch hoffe, dass man da auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat und vielleicht auch Mädels oder auch Jungs die Möglichkeit gibt, einfach da offen damit umzugehen und dass es eben keine Schwäche ist, wenn man vielleicht Ängste oder Erschöpfungssyndrome hat, sondern einfach auch von Stärke zeugt, dass man da einfach drüber spricht.
Jetzt haben Sie Ihr Comeback gegeben in der zweiten Bundesliga Süd beim TSV Crailsheim. Warum ein Comeback erstmal im Fußball und warum jetzt Crailsheim?
Also als Comeback würde ich das gar nicht bezeichnen. Das ist wirklich aus dem Zufall entstanden, weil die Mannschaft vom TSV nicht so gut dastand und man einfach versucht hatte, Spielerinnen, die aufgehört hatten, auch gerade beim TSV da irgendwie zu reaktivieren, einfach um vielleicht ja von der Erfahrung her oder einfach da noch Unterstützung zu bieten, um vielleicht noch irgendwas kitten zu können. Und damals war der Herr Oechsner, der da noch zuständig war für alles, den man natürlich jahrelang kannte, weil man sich immer über den Weg gelaufen ist, kam die Situation einfach auf, dass wir uns getroffen haben, haben uns zusammengesetzt und gesagt, Mensch, komm, würdest du nicht hier noch die Rückrunde spielen? Und als Fußballer glaube ich, wenn es da in den Füßen kribbelt, dann lässt man sich dazu überreden. Und darüber hinaus war es auch nicht mehr die Belastung, einfach die es in der ersten Liga war und ich hatte mich relativ fit gefühlt oder erholt gefühlt und drum bin ich das Ganze auch eingegangen, aber nach diesen 6 Monaten oder 5 Monate waren es ja nur, war das ja dann auch wieder erledigt.
Vorbei.
Ja.
Aber Sie sind jetzt noch wohnhaft in Crailsheim?
Ich bin noch wohnhaft in Crailsheim.
Und hier fühlen Sie sich nach so vielen Stationen wohl?
Naja, das ist, ich fühle mich wohl, also ich glaube, das liegt auch immer ein bisschen an einem selber und an seinem Umfeld. Ich bin glücklich verpartnert hier, meine Mutter ist mittlerweile hier hingezogen und von daher fühle ich mich wohl.
Zuletzt noch, wollen Sie noch irgendwas mitteilen, was Ihnen wichtig ist?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, also was mir wichtig ist, wenn wir jetzt rein übers Buch oder über die Biografie reden oder über den Sport, dann ist es schon so das, was ich auch im Nachwort schon verlauten lassen habe. Also, dass ich einfach, also ich bin immer viel gefragt worden, warum Biografie? Du bist gerade mal 32 und vielleicht an der Stelle auch nochmal, dass es sich um eine Sportbiografie handelt. Und die kann man einfach nicht schreiben, wenn man 60 ist und hat vor 40 Jahren aufgehört, dann ist es immer so ein bisschen blöd. Ich fand es auch sehr, sehr lustig im Bücherladen neben Mesut Özil und Lionel Messi zu liegen, und die haben dann da 600 Seiten und sind vielleicht noch jünger als ich. Dann frage ich mich natürlich immer, was ist da zusammengefasst worden oder wie viel ist davon von vielleicht auch wahr oder auch nicht wahr. Ich finde einfach, jeder Mensch hat seine Biografie und jeder könnte eigentlich seine Biografie zu Papier bringen. Ich habe es gemacht, gemeinsam mit der Autorin. Ich fand es eine schöne Sache und mir liegt wirklich am Herzen, dass gerade dieses Thema psychische Erkrankung einfach mal im Sport aufgefasst wird, richtig aufgefasst wird, wie es auch schon, ein bisschen bei den Leuten Mertesacker oder eben auch Robert Enke oder Sebastian Deißler der Fall waren, dass man einfach auch nochmal signalisiert, hey, im Frauenfußball kann es das auch tatsächlich geben, auch wenn das immer ein bisschen vernachlässigt wird in den Medien. Hoffe einfach, dass ich jungen Menschen oder auch Älteren vielleicht einerseits eine Hilfestellung geben konnte, andererseits vielleicht dazu aufrufen konnte, da offen mit umzugehen. Ich denke, mit ein bisschen mehr offen sein, was die ganze Sache angeht, aber auch von denjenigen oder von der Gesellschaft, der man das kundtut, ein bisschen empfänglicher für diese Dinge sein, sensibilisiert sein für das Thema, würden wir uns alle ein Stück weit weiterhelfen können.
Zum Schluss gibt es noch die Möglichkeit, jemanden zu grüßen.
Ich grüße meine Familie natürlich, das gesamte Sanitätshaus Siegel, Uta und Siggi und natürlich meinen Papa, der hoffentlich von oben zuhört.
Vielen Dank, Patricia Hanebeck, für den Besuch hier im Studio und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.